wenn du dir überlegst, wie gerade in Deutschland an bestimmten Themen, nimm mal den Maschinenbau, gell? Wie viel Mühe, wie viel Liebe sozusagen die Maschinenbauer in ihre Maschinen reinstecken. Was sie für Tests machen, was sie für Researches machen im Vorfeld. Also wie sie dann Werkzeuge aussuchen, selber bauen, um dann wieder eine Maschine zu bauen und. Ich würde mir einfach wünschen, dass dieses Grundsatzverständnis auch im Digitalen passiert. Und da gibt es halt leider blöderweise einen riesen Gap.
Hallo ihr lieben Digitalos da draußen, herzlich willkommen zu den Digital Product Talks. In der heutigen Folge nehmen wir euch mit auf eine Reise durch die Welt der digitalen Produkte, wie sich das gehört. Aber heute gibt es eine kleine Zeitreise von Scout24 über Google und Write bis hin zu UX-optimierten Startups. Denn unser heutiger Gast ist Nils Dörje. Nils ist selbsternannter Digital Product Dude, er ist Serial Entrepreneur, er ist Board Advisor, macht das Ganze für Startups, aber eben auch für gestandene Corporates. Und er teilt mit uns Insights aus Jahrzehnten Produkterfahrung. Wir sprechen über die Magie guter UX, warum Designsysteme kein Luxus, sondern Pflicht sind und wie AI natürlich alles verändern wird. Es ist eine inspirierende Stunde für alle, die digitale Produkte nicht nur bauen, sondern die digitale Produkte lieben. Viel Spaß dabei, los geht's. Moin Nils, du bist ein selbsterklärter Digital Product Dude und bist ja auch schon wirklich seit vielen, vielen Jahren im Business dabei. Nimm uns doch zum Anfang mal mit auf eine kleine Reise, wo dein digitales Leben begonnen hat. Das war ja schon von Anfang an sehr, sehr interessant und wild teilweise auch. Und vielleicht kannst du uns auch bei jeder Station deiner Karriere so ein bisschen sagen, was da gerade so das heiße Thema war.
Ja.
Und dann gucken wir mal, ob wir da gemeinsam Muster erkennen können und dann zu gucken, was geht eigentlich heute ab in der digitalen Produktentwicklung.
Ja, sehr gerne. Also erstmal vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt. Freut mich sehr, dass ich bei euch sein darf. Begonnen hat es tatsächlich bei Scout24, meine digitale Reise. Also um konkret zu sagen, Autoscout24. Das war aber 1999, sodass quasi ein Thema UI, UX und High Sophisticated Designs nicht so wirklich irgendwie hotter Shit war damals, sondern dass die Plattform erstmal überhaupt funktioniert. Also es war irgendwie eher sozusagen basic, was ich dann halt auch später dann nochmal wiederum noch viel mehr dann gespürt habe, dass es sehr, sehr basic war, nämlich also sozusagen die ganze gesamte Product Experience war dann, als ich dann zu Google gegangen bin, da war ich 5 Jahre im Product Management. Da war das natürlich ein anderer Schnack, wie man so sagt bei uns in Norddeutschland. Es war high sophisticated von den Abläufen, Prozessen, also alles, was man sich vorstellen kann. Da wurde mir erst richtig klar, okay, da gibt es nochmal was anderes. Und danach sozusagen selber Unternehmen gegründet, gebaut, digitale Produkte gebaut und dann natürlich alles versucht, das, ich sag mal, das anzuwenden, was ich gelernt habe, gerade in der Zeit bei Google, aber auch in der Zeit bei Scout. Und genau, da waren wir sehr fleißig. Da vielleicht nur eine Anekdote, weil ich glaube, Anekdoten machen das immer irgendwie auch spannend und irgendwie anfassbar, ist die Zeit bei Holiday Insider. Holiday Insider war eine Plattform, ihr werdet es nicht glauben, super. Ich dachte, das ist wahrscheinlich das most unsexiest Startup, was man so machen kann, nämlich das Thema Deutschlandurlaub buchbar machen. Deutsche reisen gerne in Ferienwohnungen und Ferienhäuser und dieser Markt war vor Holiday Insider nicht konsolidiert in letzter Konsequenz. Aber was, glaube ich, ganz spannend ist, ist die Story, wie wir zu unserer Startseite gekommen sind. Weil ich war der CEO, es gab unterschiedliche Investoren in dem Kreis. Und ich als CEO muss natürlich auch zu meinem Produkt stehen. Ne? Weil nur wenn ich das Produkt richtig, richtig gut finde, also so tick ich auf jeden Fall, macht es auch richtig Spaß. Und dann kann ich halt auch viel leichter Investoren überzeugen, Sales-Kollegen überzeugen, mein Team überzeugen, also alle überzeugen. So. Aber ich war halt todunglücklich mit meiner Startseite von Holiday Insider. Und dann gesagt, okay, was machen wir jetzt eigentlich? Also wie kommen wir jetzt eigentlich zu einer richtig, richtig geilen Startseite? So, und dann hatten wir natürlich immer Airbnb sozusagen als Prototype. Und dann kannte ich den Nathan auch noch sehr gut. Mit dem war ich mal auf dem Oktoberfest unterwegs. Ganz wilde Geschichte erzähle ich jetzt hier nicht. Also dem Gründer, einem der Gründer von Airbnb. Und habe gesagt, hey, eigentlich sowas will ich halt auch haben. So, und dann haben wir quasi 3 Teams darauf angesetzt. Entwürfe zu machen. Also drei unterschiedliche Teams haben wir gebrieft. Hört sich vielleicht ein bisschen oldschool an heutzutage, weiß ich jetzt gar nicht so richtig, aber das eine Team war die Mallory. Vielleicht nochmal schöne Grüße an die Mallory, die war bei Apple Designer und hatte einen Auftrag, eine maximal reduzierte Startseite zu machen aus Holiday Insider. Dann gab es ein Team aus meinem CTO und meinem Mentor, dem Jürgen Böhm. Und dann gab es noch einen Kreativdirektor, der was präsentiert hat. Lange Rede, kurzer Sinn. Die drei Entwürfe haben wir dann auf den Tisch bekommen, haben uns die angeguckt. Die waren unfassbar unterschiedlich. Natürlich können wir uns alle vorstellen, dass die von Mallory maximal reduced to the max war, also die Kollegin von Apple. Und das war nachher dann aber ein Mix aus dem, was der Jürgen Böhm und der Michael Frischkorn entwickelt haben und der von der Mallory, von der Reduktion her der Seite. Und daraus ist dann halt eine Startseite geworden. Und das finde ich dann auch wiederum spannend, die halt auch mit die beste Conversion Rate hatte zum Thema Unterkünfte buchen. Das haben wir aber erst später erfahren, dass unsere Conversion Rate so richtig, richtig gut ist. Nämlich da, als wir dann in Exit-Gesprächen waren und die anderen Kollegen gesagt haben, oh wow, what the fuck, so einen hohen Conversion Rate habt ihr? Und das lag natürlich an einer geilen UI, UX und einer guten Search, glaube ich. Genau. Ja. Und ansonsten sehe ich heute natürlich viele unterschiedliche Produkte, Dinge aus der Funktion, die ich heute wahrnehme als Chairman und Board Director in Tech-Companies, bin ich damit ja quasi permanent konfrontiert und wundere mich dann immer ganz gerne, wie wenig eigentlich auch in so Boards eigentlich über das Wichtigste dann auch gesprochen wird, nämlich über das Product. Also sozusagen, wo ich immer denke, bevor wir uns jetzt hier noch 50 Mal über, wie ist der Sales Funnel und warum tun wir uns in Sales so schwer, ihr wisst, was ich meine, ja, so, würde ich da sagen, komm, lass uns doch mal lieber eine Diskussion aufmachen zum Thema, sind wir beim Product wirklich jetzt schon so richtig, richtig gut oder ist es noch so halb gut und können wir da nicht irgendwie nochmal ansetzen? Also es ist faszinierend unterrepräsentiert in den Boards tatsächlich, diese Diskussion. Leider.
Warum ist es so? Du hast das Beispiel gebracht, Holiday Insider im Vergleich mit Airbnb. Wir wissen heute, dass Airbnb bei der User Experience, beim Product Design schon immer Champions League war, dass das ein Teil auch der Erfolgsgeschichte bei ihnen war, dass sie einfach eine Experience geschaffen haben, die sich nach Airbnb angefühlt hat, wo die Menschen das Gefühl hatten, ja, das war ja auch ein Vertrauensvorschuss, den man geben musste. Zum einen, wenn man seine eigene Wohnung einstellt, zum anderen, wenn ich einfach zu anderen, das war am Anfang, war es ja noch so, ich bin zu anderen nach Hause gefahren und habe da übernachtet. Und die haben ja auch dank der Experience geschafft, dass die Menschen dieses Vertrauen in diese Marke haben, in das Unternehmen haben. Euch hat bei Holiday Insider eine bessere UX geholfen, eine höhere Conversion Rate zu schaffen, damit den Unternehmenswert zu erhöhen. Warum müssen wir das immer noch predigen? Warum ist es noch kein Common Sense, dass der Wert von User Experience und Product Design?
Das ist eine berechtigte Frage. Ich stelle mir sie quasi täglich, wenn ich ehrlich bin. Und ich bin auch täglich darüber enttäuscht, dass da so wenig drüber diskutiert wird und gesprochen wird. Das ist genauso wie Simplification auf dem Product. Ja? Also dieses, kommst auf ein Product, klatscht da drauf und sagst so, hä, ich weiß nicht mehr, was die Main Interaction jetzt hier eigentlich gerade ist. Ich glaube, das kennen wir alle, oder? Sozusagen. Da gibt es halt auch einfach es gibt einen riesen Gap zwischen European View und US View insbesondere. Also irgendwie, wie fühlen sich so Produkte an und wie kriege ich Simplification eigentlich geliefert? Tatsächlich, also ich will jetzt keinem zu nahe treten, aber irgendwie habe ich immer das Gefühl, dass Amerikaner sich da wesentlich leichter mit tun. Das wäre, glaube ich, nochmal eine richtige Diskussion. Ich verstehe es aber nicht, warum. Aber natürlich ist es halt auch, eine Simplification dann wirklich auch wirklich wieder zu übersetzen, gerade wenn das Produkt komplexer und komplexer wird, ist ja auch super schwer, wie wir hier in diesem Daniel weiß es, Felix weiß es, Nils weiß es, aber das dann halt auch auf die Straße zu bringen, ist halt auch ein Brett, oder? Das kostet richtig Zeit, Energie und Brainpower.
Absolut.
Und warum das so ist, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Also irgendwie ist mir ein Rätsel.
Ich meine, natürlich, es kostet Geld, es ist ein Change. Du musst die Teams entsprechend aufbauen, du musst die Experten dafür holen. Ich hatte nur wieder mal, letztes Jahr waren wir auf der CES in Las Vegas und sind mit United geflogen. Und das war so eine geile Experience. Ja, also ich meine, die Flughäfen sind natürlich unterirdisch in den USA und die Flugzeuge sind auch meistens nicht die neuesten. Aber wir sind da irgendwie in Chicago gelandet und es war auf meinem iPhone ein kleines Widget, was mir angezeigt hat, wie lange noch die Zeit ist bis zum Boarding, wie lange ich gehen muss, wie lange meine Gehzeit ist zum Gate. Eine Navigation konnte ich mir auch noch aufrufen, wenn ich mich recht entsinne. Aber ich war permanent von United abgeholt, habe immer das Gefühl bekommen, dass sie an meiner Seite sind, während des Vor-, während und nach dem Flug. Ja. Natürlich kostet es Geld, irgendwie das zu konzertieren, da die richtigen Teams aufzubauen. Aber den Mehrwert, den es nachher hat, ich meine, es gibt genug Studien, die den ROI von gutem UX-Design berechnet haben. Aber ich bin wirklich teilweise noch fassungslos vor, was uns begegnet hier im deutschsprachigen Markt, wenn wir über dieses Thema sprechen.
Aber ich glaube schon auch, also meine Beobachtung ist schon auch, dass, ja, weiß nicht, ob es auf dem deutschsprachigen Raum so ist, aber dass Produkte, irgendwie der Euro sitzt nicht mehr so locker, Produkte werden gebaut, es wird Research gemacht, man kriegt Funktionen, diese Funktionen kommen in ein Konzept, es wird designt, es wird gelauncht, es ist alles sehr strukturiert und da ist ein Prozess dahinter. Aber was, glaube ich, sehr in den Hintergrund gerückt ist, ist dieses tatsächliche Produktmanagement. Also sich wirklich zu überlegen, okay, wenn die Leute das wirklich nutzen, wie also die öffnen die App, was passiert in den ersten 30 Sekunden? Was ist genau der Flow? Was ist genau die Journey? Und nicht, ich habe eher das Gefühl, aktuell werden Produkte gebaut, wo man ein Häkchen setzen kann, ah geil, wir haben das Feature jetzt gemacht. Super, super Leistung, Team. Und nicht wirklich die Nutzung dahinter permanent hinterfragt, wieso registrieren sich 100 Leute, wieso bleiben 80 nur kommen überhaupt beim Startscreen an, wo sind die 20%? Dass man sich da richtig reingrätscht, das ist das, was mir immer weniger eigentlich in der Zusammenarbeit mit vielen Unternehmen, mit der wir ja auch zu tun haben, kriegt man das immer weniger mit, dieses Produktmanagement.
Ja. Ich glaube, dass du hast ja quasi, wenn du jetzt sozusagen so in die Startup-Szene eher dann schaust, wo ich ja mehr unterwegs bin, um nicht zu sagen fast ausschließlich, hast du natürlich erstmal auch das Problem, dass du einfach, das sind Kosten, gell? Also wenn du jetzt sagst, ich stelle mein Team zusammen und wie sieht mein Squad eigentlich aus und wer arbeitet in dem Squad alles? Ja, logisch, habe ich Backend-Developer, Frontend-Developer, so, dann hast du ja UI-UXler, da geht es dann schon darum, vielleicht können wir uns ein UI-UXler dann auch wiederum teilen zwischen unterschiedlichen Squads und so. Solche Diskussionen hast du dann ja relativ schnell, wenn es überhaupt in der Struktur überhaupt stattfindet, gell? Also das jetzt auch nochmal, also so, Das ist ja schon sozusagen einfach ein Investment, was meiner Meinung nach eins der besten Investments überhaupt ist, weil nur über Feature War gewinnt man halt nicht. Ich glaube, es gibt auch wir haben ein schönes Beispiel gebaut, oder nicht ich, sondern der CEO mit seinem Team, nämlich der von GuestNet. GuestNet ist eine Gäste-App für 3, 4, 5 Sterne Hotels, also Unterkünfte, wo der Gast dann quasi, wenn er angereist ist, sehen kann, was bietet mir das gesamte Hotel. Also kannst du quasi die Sauna sehen, kannst du da Sachen dazu buchen, du kannst öffentlichen Nahverkehr sehen, du kannst alle möglichen Informationen sehen. So. Und was das Team geschafft hat, ist, eine Differenzierung zu erreichen gegenüber den Wettbewerbern durch die beste UI/UX. Und das sagen uns auch, das sagen die Kunden. Also die Kunden, wenn wir im Pitch sind, sagen, wir kaufen GuestNet, weil GuestNet hat die beste UI/UX für unseren Gast. Es sieht schön aus, es fühlt sich gut an, es ist klar, es ist gut gemacht, Punkt. So, das ist ein wunderschönes Beispiel, gell? Weil natürlich rein technologisch gesehen ist das jetzt nicht Raketenwissenschaft, diese mobile Website. Und ich glaube, insofern hat das Team dann den richtigen Weg beschritten, zu sagen, wir differenzieren uns nicht über 50.000 zusätzliche Features, sondern wir differenzieren uns wirklich über die beste UI/UX.
Jetzt haben wir jetzt schon, also das Thema gestern, das ist dann nochmal ein weiteres Beispiel dafür, dass gute UX ein USP sein kann und auch wirklich zu einem Erfolg von einem Unternehmen beitragen kann. Jetzt haben wir im Vorgespräch schon darüber gesprochen. Du warst ja auch bei Right involviert, da kannst du vielleicht auch nochmal ein, zwei Sätze zu sagen. Und Daniel hat es auch schon gesagt, im Moment sitzt natürlich der Euro nicht mehr so locker. Es geht viel um das Thema Effizienz, Profitabilität. Und da ist natürlich das große Thema, worüber gerade alle sprechen, Designsysteme. Ja, wir haben immer mehr und komplexere Touchpoints, die müssen alle konzertiert werden. Es gibt immer noch Unternehmen da draußen, die für 15 Märkte weltweit 15 unterschiedliche Websites mit 15 unterschiedlichen Teams haben, angeblich. Ja. Und ihr habt ja gerade bei Ride dann auch viel mit Designsystemen gearbeitet. Vielleicht kannst du uns da ein bisschen Einblicke geben, wie ihr das gemacht habt, warum ihr das gemacht habt und was aus deiner Sicht, warum das aus deiner Sicht Sinn macht, ja, heutzutage auch mit einem ordentlichen Designsystem zu arbeiten.
Also genau, bei Ride hatten wir sicherlich den Challenge, dass wir auch Teams hatten, also bis heute, die in Vietnam sitzen, also sozusagen dann wirklich overseas. Und dann hast du ja automatisch die Frage, wenn die dann halt an Teilen der Plattform arbeiten, müssen alle ja auf ein Grundgerüst zurückgreifen. So, und da kommst du um Designsystem eigentlich gar nicht drumrum. Es macht das gesamte Arbeiten, ich glaube, für alle, die im Product sind und dann in letzter Konsequenz für den User halt einfach total stringent, weil da hast du halt alles in den Libraries irgendwie abgelegt, was du irgendwie so brauchst. Farbcodes, unterschiedliche, keine Ahnung, Buttons und. Also quasi alles, was das Design des Produktes ausmacht. Das wäre sonst gar nicht denkbar gewesen, irgendwie das überhaupt in Vietnam entwickeln zu lassen. Also insofern war es alternativlos, würde, glaube ich, unsere Ex-Kanzlerin sagen dazu. Und das macht total Sinn. Es macht auch die ganze Führung natürlich gerade von größeren Teams. Also wenn du wirklich dann 10 plus Squads irgendwie am Laufen hast, Developer-Teams hast, dann umso wichtiger, damit das irgendwie dir nicht komplett auseinanderläuft und dann irgendwie die User Experience auf der gesamten Plattform auf einmal völlig unterschiedlich ist. Und es war ein Game Changer. Also ich fand das klasse, hat der damalige Produktchef hat das eingeführt. Bombe. Mehr kann man dazu nicht sagen. Macht Sinn.
Ich glaube, also es macht auf alle Fälle Sinn. Und ich meine, für uns Agenturen ist das Thema 5 Jahre alt. Jetzt ist es soweit, dass es natürlich in den Unternehmen etabliert ist. Unternehmen haben Leute eingestellt, die sich da auch damit mehr beschäftigen, das auch mehr treiben, auch intrinsisch motiviert natürlich und weil sie irgendwie diese Expertise haben. Aber da, wo alle, und das sehe ich schon eine große Challenge, wo alle trotzdem in gewisser Weise scheitern oder wo es schwierig wird, ist dann wirklich nicht nur zu bauen, sondern dann wirklich das zu managen, so wirklich zu maintainen, dass ich wirklich sage, okay, ich bleibe da wirklich stringent daran, dass keiner irgendwas baut, sondern dass es immer von diesem Designsystem abgeleitet ist, dass wenn neue Sachen entstehen, dass man dann schaut, wie kann man das wieder ableiten und ins Designsystem einfügen. Und das ist oft die Krux, weil das bedeutet, man muss jemanden intern haben, der bezahlt wird für etwas, wo es erstmal kein Geld dafür gibt. Es ist eine interne Stelle und deswegen ist dieses Design Operations, Design Management von Designsystemen sicherlich ein großes nächstes Ding für viele Unternehmen.
100%. Und was wir auch oft machen, also die Founder dann jetzt in dem Fall sozusagen dann machen, ist, dass wir gucken, welche Talente haben wir in dem Product Management. Also welche POs haben eigentlich auch welche Leidenschaft. Gell? Also du hast ja welche, die sind extrem technisch, müssen sie wahrscheinlich auch sein, weil sie an einer bestimmten Art und Weise quasi arbeiten. Zum Beispiel bei Ride, was immer der Crawler, logisch, das ist ein technisches Viech sozusagen, das muss gemanagt werden. Aber gleichzeitig brauchst du dann halt auch Personen, die eher das Designgespür haben, sozusagen für die Oberflächen. Und es liegt an der Komposition sozusagen dann der Teams, dass du sozusagen sowohl als auch hast in dem Team. Und ich glaube, amerikanische Systeme oder amerikanische Sichtweisen auf digitale Produkte sind faszinierenderweise irgendwie noch immer anders. Also sozusagen so ähnlich wie eine Diskussion über den Magic Moment. So, was glaubt ihr, wie oft ich immer über diesen Magic Moment heute noch immer rede, so wie ich es irgendwie vor 5 oder 10 Jahren getan habe. Ja, so nach dem Motto, ja, dann kommt der User auf deine Plattform, was ist das, was hat er am Anfang, was ist dieser Magic Moment, wo er sagt, wow, what the fuck, geiles Produkt, das macht richtig Spaß. Diese Diskussion habe ich noch immer. So, du könntest dir jetzt ja eigentlich sagen, warum hast du die eigentlich jetzt noch immer, die müsste doch jetzt langsam mal irgendwie, die Sau müsste doch jetzt langsam mal durchs Dorf getrieben sein. Nein, ist er nicht. So, es kommt immer wieder hoch, immer wieder. Und bei den Designsystemen ist es genauso, du brauchst halt auch dann einfach die Sponsoren auf jeder Ebene. Also ich bin es dann in letzter Konsequenz sozusagen auf einer Board-Ebene, der sagt, natürlich brauchen wir das. Natürlich brauchen wir entweder Support durch eine Agentur oder die eigenen Ressourcen im Team, damit vernünftiges UI, UX und auch das richtige UX-Writing irgendwie stattfindet auf der Plattform. Also da bin ich der Verfechter. Bloß, wenn ich da nicht drin sitze in diesen Boards, dann gucken sich alle groß an, diskutieren sowieso fast nicht über Boards. Also Entschuldigung, dass ich jetzt ein bisschen arg schwarz-weiß bin. Und dann findet das halt auch gar nicht statt. Da wird ja noch nicht mal nachgefragt. Das ist schon krass.
Jetzt hast du das nächste Buzzword direkt reingebracht, das Perfect UX Writing. Ja, es ist ja etwas, also Copywriting, Brand Tonality ist ja im Marketing seit Tag 1 wissen alle, wie wichtig es ist. Also das gesprochene Wort ist unser primärer Weg, miteinander Informationen auszutauschen. Und trotzdem ist das UX-Writing wird als erstes wegrationalisiert, ja. Wenn wir über ein Angebot sprechen und über ein Projekt, dann sagen wir, UX-Writing, da haben wir jemanden, das kann der, diese macht der Designer noch mit. Da sind wir immer sehr kritisch, weil wir ja auch den Glaubenssatz haben, dass die User Experience immer auch aus der Marke abgeleitet sein sollte.
Ja.
Und dann sagen wir natürlich, naja, wenn du, das ist auch wieder Airbnb ein perfektes Beispiel oder Duolingo macht es auch gerade gut. Also das geschriebene und das gesprochene Wort muss einfach in die Experience nahtlos reinpassen und möglichst wenig Friction auch generieren. Und dafür muss einfach da ein Profi ran. Der beste Designer, auch wenn er tolle Texte schreiben kann, ist nicht unbedingt ein guter Copywriter. Ein Entwickler auch, ein Entwickler auch nicht. Das ist nicht umsonst eine eigene Profession. Jetzt hast du selber gesagt, ich weiß, dass du dazu auch das unterstreichen würdest, ja, aber wie sehen denn da deine Kämpfe aus? Wahrscheinlich weniger in den Startups, die du berätst, als in den Corporates, denen du auch helfen darfst, sich zu digitalisieren.
Sind immer weniger, aber dieses UX-Writing, also ich finde das schon mal schwer, das richtige Talent zu finden. Also die Menschen, die das auch mit Liebe und mit allem tun, was sie sozusagen machen können. Das ist schon echt schwierig, gell? Also das sagen, weil es ist ja dann nicht die softe Copy, die du dann irgendwie schreibst als Text, die zu dem Brand passt, sondern das ist ja quasi dann irgendwie so eine Brücke. Das muss ja auch UX,
muss beides können.
Ja, genau, muss beides können.
Auch den User leiten und abholen.
Genau. Ja. Und das ist ja so unfassbar mühsam, diese Diskussion zu haben. Also das, was ich meistens mache, ich gehe dann wirklich, dann biete ich es auch an den Teams und sage, ich gehe jetzt mal mit euch in den Keller, Entschuldigung, dass ich das jetzt mal so beschreibe, und setze mich dann dahin, einen Tag oder einen halben Tag, und dann diskutieren wir wirklich, also fangen dann an, eine Informationsarchitektur gemeinsam zu diskutieren. Also zu sagen, ist das eigentlich der richtige Begriff, den wir jetzt gerade an der Stelle benutzen für das Produkt? Gibt es nicht noch einen besseren Begriff? Wollen wir den dann, und wo findet der Begriff überall schon heute statt auf dem Produkt? Das gibt es ja auch, gell? Kennen wir auch, glaube ich, alle, so dieses Switching, dass du auf einmal dann so einen Begriff hast, also hä, what the fuck, wo kommt jetzt dieser Begriff her? Hieß doch irgendwie mal auf der Intro-Seite irgendwie komplett anders. So. Also eigentlich über Informationsarchitekturen können wir das, glaube ich, hervorragend lösen. Und dann ist es halt einfach, das ist mit Muße sich hinsetzen, das kostet echt richtig Zeit, aber der User wird es einem zurückgeben und wird es lieben, definitiv.
Und vor allem auch da gibt es ja auch wieder zwei Dimensionen. Das eine ist, wir reden dann über gutes UX-Writing nicht nur in einem Produkt, sondern mittlerweile ja auch in mehreren Produkten eines Unternehmens. Das heißt, da muss auch produktübergreifend dafür gesorgt werden, dass natürlich der eine Begriff auf allen Plattformen im besten Fall irgendwie der gleiche ist. Das heißt, auch da geht es viel um Management und Alignment und natürlich auch, das eine ist, diese ganzen Guidelines zu erstellen und dann aber natürlich auch dafür zu sorgen, okay, wie kriege ich denn auch mein Team oder die Leute, die dann diese Guidelines auch verwenden, gecoacht und so eigentlich geguided, dass die das auch wirklich dann in ihrem Daily Business immer wieder auch natürlich bestmöglich nach diesen Guidelines auch verwenden, ja. Und ich glaube aber auch, dass AI da extrem viel Mehrwert schaffen wird, dass man das alles reinfüttern kann und ich glaube, es wird, genau das ändert sich, weil du auf der einen Seite dann nicht diese stupide Guideline dir durchlesen musst und irgendwie verinnerlichen musst, wie ich jetzt als UX-Writer bei dem Unternehmen XY schreiben soll oder darf oder muss, sondern dass man eigentlich sagt, okay, ich würde jetzt gerne den Text so und so schreiben und das quasi spiegeln lässt von der UX-Writing AI, ob das denn jetzt so auch richtig ist oder wie man es denn anders drehen könnte, dass es genau matchen würde und besser wäre.
Ja. Jetzt ist es gerade so lustig, weil ich hatte gerade jetzt just vorher ein Check-in, da ging es darum, wo wir gesagt haben, scheiße, die haben, glaube ich, nur AIs benutzt, um diesen Text hier zu produzieren. Es war die Hölle, Jungs. Es war wirklich die Hölle. Es war eindeutig zu erkennen, dass es AI-geschriebene Texte sind. Null Stringenz in den Wörtern, die verwendet wurden. Null Liebe. Völlig belangloser, belangloser Scheiß auf diesen Slides. Das waren Slides, das war noch nicht auf dem Product drauf, zum Glück. Also ich sage nicht, dass es da irgendwann das geben wird. Davon bin ich überzeugt, okay? Dass es auch qualitativ hochwertig sein kann. Aber momentan ist das, also wenn ich jetzt über UX-Writing spreche, dann meine ich schon, also die muss mir jetzt ja nochmal zeigen, welche das kann, sozusagen. Dass die da irgendwie vielleicht mal um die Ecke kommt, das glaube ich schon. Aber im Moment ist noch, also dann wird ja alles belanglos, weißt du? Also wenn du im Moment die Dinger da reinklopfst und dann irgendwie was fragst, kriegst du ja immer das Gleiche. Stell dir mal vor, du bist eine Dating-Plattform und dann versuchst du sozusagen Prompts zu schreiben auf Thema Dating, dann sehen alle Dating-Plattformen irgendwie immer gleich aus von den Texten. Das willst du ja bestimmt nicht. Also insofern, ich bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Aber es ist eine Hilfestellung, ist natürlich. Also zu sagen, welche Begrifflichkeiten gibt es zum Beispiel, welches Potpourri an Auswahlmöglichkeiten habe ich eigentlich jetzt, um diese eine Main Interaction zu beschreiben? Da kann dir, glaube ich, schon heute, können dir die Systeme total gut bei helfen. Bloß bei der Entscheidung, was ist es denn jetzt eigentlich wirklich am Ende des Tages, was denn auf dem Produkt auch dann steht, die musst du alleine treffen, glaube ich, erstmal. So.
Ja, und wenn du es wirklich schaffen willst, so eine, auch schon aus der Marke heraus, natürlich im UX-Writing musst du auch gucken, dass es die Usability besser macht und unterstützt, aber du willst ja auch irgendwie eine eigene Tonalität hinkriegen und dafür brauchst du schon noch die menschliche Kreativität. Du kannst sicherlich mit AI, kann da sicherlich unterstützen. Aber ich muss nochmal das Beispiel Duolingo bringen, wie sie wirklich, das ist eine Welt, ja, von den Charakteren, von dem Character Design, das sie haben, das ist so ein grumpy Mädel, was dich die ganze Zeit begleitet. Natürlich die kleine Eule, das Icon, was sich permanent verändert und mit dir interagiert, sind viele kleine Easter Eggs drin, aber die Sprache stimmt auch einfach von vorne bis hinten und ist eine runde Welt aus Marke und Experience. Ja. Genau, jetzt wollte ich mit dir aber noch einmal rauszoomen. Wir müssen ja alle digitalisieren, ja. Es geht alles immer schneller. Das bedeutet, Unternehmen müssen alte Strukturen aufbrechen, neue Denkweisen implementieren, agiles Mindset, ja, haben wir schon eine ganze Weile, nutzerzentriert, wir sollten eigentlich jetzt auch alle unterwegs sein. Du musst deinen Tech-Stack modernisieren, jetzt kommt Designsysteme, Design Ops, jetzt kommt auch noch AI. Du begleitest ja viele Unternehmen auch bei der digitalen Transformation. Was sind denn so die großen Fehler? Ja, wir wollen ja unseren Hörenden auch was mitgeben. Woran scheitert es am häufigsten? Worauf sollte man am meisten achten? Was sind die großen Stolpersteine auf dem Weg in eine erfolgreiche Zukunft, digitale Zukunft?
Du bist jetzt bei Digitalisierung oder bist du bei Product? Also beim digitalen Product?
Ich bin in die Digitalisierung rausgezoomt.
Ah, okay. Ja. Ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll, aber ich glaube, also das Erste ist, andersrum. Wenn du dir überlegst, wie gerade in Deutschland an bestimmten Themen, nimm mal den Maschinenbau, gell? So einfach als Idee, so wie viel Mühe, wie viel Liebe sozusagen die Maschinenbauer in ihre Maschinen reinstecken. Ja, also wie die da rangehen, was sie für Tests machen, was sie für Researches machen im Vorfeld, also wie sie dann Werkzeuge aussuchen, selber bauen, um dann wieder eine Maschine zu bauen und. Ich würde mir einfach wünschen, dass dieses Grundsatzverständnis auch im Digitalen passiert. Und da gibt es halt leider blöderweise einen riesen Gap, weil wenn die nämlich nicht aus unserem Bereich kommen, also ich meine, ich glaube, wir drei sind jetzt irgendwie wenig verdächtig, dass wir nicht genügend Liebe für digitale Produkte haben, um das vorsichtig zu sagen. Aber das findest du dann halt auf, also wenn du jetzt sozusagen dich im Mittelstand dann bewegst, wenn ich mit denen spreche und teilweise werde ich ja auch sozusagen nur geholt, um sozusagen mal so Eisbrecher-Sessions mit Vorständen zum Beispiel, wo ich dann reingehe und sie dann wirklich auch anfangen zu challenge. Ja? Also auf interne Systeme zum Beispiel auch, wie ich mit Mitarbeitern, wenn ich 50.000 Mitarbeiter habe, wie sehen die denn diese Plattform eigentlich aus? Dann gehst du da rein und denkst so, what the fuck, die macht ja mal überhaupt keinen Spaß. Komisch, denn logischerweise nutzt keiner von deinen 50.000 Mitarbeitern oder sehr, sehr wenige diese Plattform. Wieso ist das so? Also das ist ja eine andere Welt für die Kollegen. Gell? Also die sind quasi, haben einen anderen Background. Die haben sozusagen keinen Software-Engineering, digitalen Product-Background, sondern die sind halt dann Ingenieure, Maschinenbauer, was auch immer, whatsoever. So, und das würde ich mir einfach nur wünschen, wenn sie sich das permanent, und die tun sich unfassbar schwer, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Also natürlich, die tun sich genauso schwer, als wenn ich jetzt irgendwie eine Maschine designen müsste oder mir, kann ich halt nicht. Also es ist nicht in meiner Comfortzone. Trotzdem kann ich ja nicht über die Digitalisierung sprechen und sage dann, naja, ich habe eigentlich so richtig Ahnung habe ich eigentlich auch nicht davon, so richtig Lust habe ich da auch nicht dazu, weil das ist ja nicht mein Kernturf. Dann mache ich es halt irgendwie so halb gut. So, das ist natürlich immer gefährlich. Also das.
Aber ist dann nicht die Essenz, dass du Leute brauchst, die sich halt sehr gut auskennen, die dann das übernehmen? Weil du kannst keine Maschine bauen, also bräuchtest du einen Maschinenbauer.
Ja, genau. Aber das ist auch genauso. Aber da musst du natürlich auch das Vertrauen dann den Leuten schenken. Gell? Also wenn der Nils dann sagt, nee, wäre halt schon ganz schön, wenn ihr jetzt irgendwie nicht nur zwei Hansel da drauf setzt, sondern irgendwie jetzt mal wirklich vernünftig rekrutiert und irgendwie mal 50, 60 Leute oder halt eine Top-Agentur wie Kobi engagieren. Und alle gucken dich nur mit großen Augen an und sagen, hey, das sind 50 Headcounts, die kosten so und so viel Geld, die haben wir nicht, aber in anderen Bereichen wird halt investiert, wie blöd. Das ist ja auch noch immer so, also auch in Forschung und Technik, also in den F&E-Bereich, was da für Budgets reingehen. Ich verstehe das schon, dass sie das auch tun, aber wenn ich dann sage, naja, warum habt ihr denn für den anderen Teil eigentlich so wenig Budget? Ja, das ist ja dann ja auch nur eine Verlängerung und so, nee, das ist es halt nicht. Und überhaupt, wenn ich dann darüber spreche, das ist Digitalisierung, natürlich, das sind Prozesse, die digitalisiert werden. Das sind Datenströme sozusagen, die da stattfinden. Das sind damit Datenbanken. Das sind sozusagen Datenbankverbindungen. Das ist die Visualisierung von Daten. Auch so ein Lieblingsthema, was ich gerne habe. Und das ist ja der Asset. Wenn du da jetzt, also ich meine, deswegen ist auch diese Diskussion über AI total süß, wie ich finde, weil wie viel gute Datenbankstrukturen findest du denn in den bestehenden Unternehmen vor, sodass du quasi überhaupt sagen kannst, jetzt kann ich einen Agent da drauf bauen. Also
wenige.
Gibt es wahrscheinlich schon, aber genau, aber eher wenige. Deswegen ist es halt irgendwie so eine lustige, ja, jetzt machen wir mal ganz viele AI. Ja, ja, klar. Aber vielleicht kannst du erstmal hinten ein bisschen aufräumen und mal deine Daten und Prozesse irgendwie anfangen zu digitalisieren, bevor du jetzt hier irgendwie die großen Reden schwingst. Weil das eine funktioniert oder das andere ja nicht. So.
Punkt.
Punkt. Ja.
Okay, dann vielleicht noch die eine Frage, weil du hast schon davon gesprochen. Also entweder du hirest jetzt dann als so ein Mittelständler, hirest ein großes Team oder holst dir jemanden rein, der da hilft. Das ist ja auch ein riesen Change-Prozess für die Unternehmen. Hast du da Erfahrungen gemacht, wie du es gut schaffen kannst, dann wirklich auch, du musst ja vom Vorstand über Board, Top-Management, Mittelmanagement, du musst ja alle irgendwie abholen und denen sagen, Leute, es tut uns allen leid, aber die Zeit ist einfach so, die Dinge ändern sich so schnell, wenn wir so weitermachen. Es gibt diese schöne Tabelle, die wertvollsten Unternehmen der Welt, wie die sich innerhalb von 10 Jahren einmal auf den Kopf gestellt hat. Ja, das waren irgendwelche Ölcompanies in der Vergangenheit oder General Electric. Heute sind es Apple, Google und so weiter.
Also es gibt zwei Dinge. Entschuldigung, dass ich dir jetzt ins Wort falle, aber es gibt zwei Dinge. Das eine ist Schocktherapie, indem du sagst, ich suche mir weltweit die Wettbewerber raus und natürlich die richtig gut sind. So, also du zeigst quasi Product, Live, Product, wie auch immer. Guck mal, die machen das so und so. So, wo alle da sitzen und sagen, oh Mann, das ist aber nicht gut, gell? Also irgendwie so, das fühlt sich gar nicht gut an. Und das andere, und das ist richtig, das funktioniert Bombe, du baust halt richtig, richtig smarte MVPs und sagst, so könnten wir aussehen in 3 Jahren. Und das schafft Begehrlichkeiten. Und diese Begehrlichkeiten, das haben die für ein Leben lang im Kopf wahrscheinlich. Also wenn es gut gemacht ist, das muss man halt ein bisschen investieren. Gell? Aber das ist sozusagen der Weg, wie ich es, ist ja auch klar, weil du begeisterst ja Menschen mit, ich zeig dir was Spaß macht, sozusagen. Also was auch zeigt, hier bist du heute, da willst du hin. Und da, wir können ja mit MVPs, wir können ja mit ClickDummy schon ziemlich viel bauen auch, finde ich. So, dass sie sagen, dass alle da sitzen und sagen, das ist mal richtig klasse, da haben wir richtig Lust zu. Das muss nicht fertig sein, das muss auch nicht perfekt sein. Ja? Aber es muss so dieses, wow, da müssen wir hin, jetzt haben wir es verstanden. Also dieser Transport auch, wenn du das abstrakt versuchst zu transportieren, wenn man irgendwie eine Datenplattform baut und dann sagt, ja, wir bauen dann mal eine Datenplattform, ist halt was ganz anderes, als wenn du sagst, guck mal, so könnt ihr aussehen. Die und die Datensätze sind da drin, der und der Use Case, den haben wir hier euch mal vorbereitet, wo dann alle sagen, oh wow, ja, das ist ja mal richtig toll. Dann ist das Thema, dann hast du es halt, hast du sie hinter dir.
Ja, sehe ich auch so. Du kannst natürlich entweder sagen, so, wir müssen jetzt und ist halt so, weil äußere Faktoren, oder du sagst halt, guck mal, das könnten wir sein, das ist unser Nordstern, und versuchst die Leute dich abzuholen, zu motivieren und zu sagen, da können wir hin, da können wir sein, da können wir wettbewerbsfähig sein, da können wir gewinnen. Ja, sehe ich genauso.
Aber findest du nicht, Nils, dass Startups und Unternehmen, die jetzt zum Beispiel wie bei Duolingo, diese eine App, das ist der Core, das ist, um, da dreht sich alles um diese App, um dieses Produkt, dass das möglichst geil ist und möglichst immer besser wird, dass das ein Unterschied ist zu Unternehmen, die einfach auch digitale Produkte bauen, dass es bei den einen ist es viel mehr im Kern und in der DNA aller Mitarbeitenden verankert, und bei den anderen ist es, ja, würde mich freuen, wenn ein bisschen weniger Management Attention ist und das Ding mal gelauncht ist und dann, ja, so. Also das ist ja schon crazy Spagat, oder? Und dann natürlich in den Unternehmen die ganzen Effizienzprogramme, da ist wenig Spirit, wenig Vision, und wo können wir hin, und Nordstern, oder?
Ja, also würde ich jetzt noch nicht mal, also ich glaube immer an Visualisierung. Also ich habe ganz am Anfang von meiner beruflichen Laufbahn habe ich wahrscheinlich eins der schwierigsten Produkte verkaufen dürfen, was es gibt. Und das ist Kreation. Also ich habe Werbekampagnen verkauft. So, und Werbekampagne ist ja quasi, wie soll ich das nennen? Was ist hinter der Werbekampagne? Da steckt ja viel, viel mehr hinter, als du dann hinter dem Bild siehst. Aber du musst es halt natürlich den Leuten transportieren. Du musst es denen erklären, du musst sozusagen eine schöne Story haben, bis du dann quasi vielleicht aufs Key Visual kommst, also auf die Key Message, die du mit der Kampagne dann transportierst. Dann zeigst du, in welchen Medien du wie, wo, was dann quasi verlängerst und umsetzen willst. So, warum erwähne ich das? Weil du dadurch natürlich, auch da ist es ja so, weißt du, da saßen dann immer die Kunden drin und die potenziellen Kunden, und da ist es ja auch, du pitchst dann quasi mit etwas, ihr kennt das auch, ihr kennt das zu Genüge, und dann entweder hast du leuchtende Augen, dann hast du es gut gemacht, oder du hast keine leuchtenden Augen, dann hast du es nicht so gut gemacht. Und was ich nur damit sagen will, ist diese, also wir haben eigentlich eine Riesenchance, weil ich glaube einfach, liegt an der, wirklich an dieser Umsetzung, an der digitalen Umsetzung auf einer Oberfläche. Also sozusagen, dass die anderen, die vielleicht auch nicht aus der Branche kommen, wie du gesagt hast, Daniel, die, für die das weit weg ist, dass die sagen können, okay, aber das wäre jetzt ja natürlich klasse für unsere Mitarbeiter oder für unsere Kunden, wenn die das auf unserer Plattform können. Ach, und so stellt ihr euch das vor. Also es ist jetzt quasi nicht so eine abstrakte Beschreibung von, also ihr wisst, was ich meine, ja, so eine grobe Projektbeschreibung, das könnte man mal irgendwie mal machen, sondern so, dass die Leute sagen, oh wow, ja, das macht richtig Sinn. Und das ist total gut machbar, wird viel zu selten auch angewandt, ja, finde ich. Viel zu selten.
Absolut, ja. Also kann ich nur unterstreichen. Lass uns da mal gleich so ein bisschen weiter reintauchen in diese ganze Produktentwicklung. Wenn wir schon über Vision sprechen, was war denn so ein innovatives oder zuletzt auch einfach so ein innovatives digitales Produkt, das du irgendwie gesehen hast oder begleitet hast, das du uns nennen könntest, wo die Welt
heil ist ein gutes Wort. Ich glaube, dass es gibt immer so bestimmte Sprünge, oder? Also es gibt so, ich glaube auch, dass wir in der digitalen Produktentwicklung Sprünge sehen werden, jetzt durch AI. Daran glaube ich. Okay, also es wird schon nochmal, da wird schon nochmal was anderes draufgesetzt werden. Aber ich würde gerne noch ein bisschen eher wieder in die Vergangenheit gehen wollen. In der Zeit, wo ich bei Google war, hatte tatsächlich Spotify die Idee, mich zu hiren aus einer Google-Position. Und da, wenn du damals quasi, das war 2000, 2008. Wenn du da auf Spotify geguckt hast, das war Lichtjahre entfernt von iTunes. So, also dieser Bruch, dieser Step quasi zu sagen, ich habe überall, kann das abrufen und so. iTunes hatte eine ganz andere Funktion. Es war riesig. Es war ein brillantes Produkt und ich liebe auch Spotify bis heute. Ich finde, das haben sie dafür, dass so viel Funktion in Spotify drin hängt, hat der Martin Lorentzon und der Daniel Ek haben da einen brutal guten Job oder die Teams logischerweise einen brutal guten Job gemacht bis heute. Ich mag das. Ich weiß nicht, ob ihr Spotify nutzt, aber ich finde das gut. Also ich finde mich da zurecht. Gibt's da andere Meinung? Weil da guckt der Felix so komisch.
Hey, alles gut.
Ich sehe es auch so. Ich komme noch ein bisschen aus der alten Welt. Ich habe noch Winamp benutzt und mir meine eigenen Ordnerstrukturen gebaut. Ich finde schon so ein, zwei Sachen, wo ich mich nicht so gut zurechtfinde. Aber generell ist es natürlich schon mit Abstand und in der Komplexität auch haben sie die beste UX. Und man merkt auch, dass sie auf Basis eines Designsystems arbeiten. Da hat sich ja auch einiges getan in der Designsprache in den letzten paar Jahren. Und es ist immer konkurrenter geworden, immer auf allen Touchpoints hast du jetzt das Spotify-Gefühl und es ist nicht einmal alles in grün und einmal alles in schwarz, das war in der Vergangenheit auch schon mal so. Ja. Aber ja, ich unterstütze das, was du sagst, Nils.
Und du, Daniel, was ist denn dein Lieblingsprodukt?
Also ich nutze Apple Music einfach wegen dem Ecosystem. Ich brauche nicht diese ganzen 1000 Funktionen. Bin froh, wenn ich hier auf Play drücken kann und das zu einem, wie heißt das Ding hier, HomePod schicken kann.
Daniel hat der braucht schon so Seniorengeräte, wo nur so zwei Buttons dran sitzt.
Aber ich glaube, da hast du auch, also bei Apps bin ich immer wieder auch verdutzt darüber, wenn du dann so in unendlich lange Onboardings reingeschickt wirst. Kennt ihr vielleicht auch, oder? Wo du sagst, du hört das jetzt irgendwann mal hier auf, weißt du, dann bist du so, bup, 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 bup. Wo komme ich jetzt irgendwie mal raus aus diesem Onboarding? Ich finde, bei Apps wird es oftmals, frag mich nicht warum, aber es wird oftmals besser umgesetzt als jetzt irgendwie so in Desktop- oder Mobile-Website-Varianten, oder? Also es ist so.
Also für mich, ich finde wirklich, das habe ich ja heute auch schon gesagt, es ist dieses Produktmanagement-Thema. Und ich glaube einfach, dass Companies, Startups, die das an sich bauen, ein Produkt, nur ein Produkt, dass die sich krass damit beschäftigen, was ist es nicht nur für ein Produkt, sondern wie wird es benutzt. Und ich unterstelle Unternehmen, die das nicht haben, im Kern, die vielleicht noch krasser irgendwie aus der ganz anderen Branche kommen, ja. Aber auch Unternehmen, die grundsätzlich digitaler auch sind, ja, aber auch analoge Produkte haben, dass die da einfach weniger Wert drauf legen, dass die einfach sich weniger damit beschäftigen, wer nutzt das eigentlich? Wann nutzt man das? Und Onboarding ist ja genauso ein Thema. Wer nutzt das? Was muss die Person verstehen? Und da redest du über Flows und Nutzungen und was ist das Onboarding beim ersten Mal aufmachen von dieser App? Was ist das Onboarding beim zweiten, dritten Mal? Und da wird viel zu wenig Zeit investiert, sich wirklich damit zu beschäftigen, die Leute da bei der Stange und bei der Laune zu halten, damit die wirklich verstehen, wie das Produkt genutzt wird.
Ja, absolut. Also du hast diese ja, also dieses bedingungslose, ich nenne es immer so bedingungslos, ja, diese bedingungslose Liebe zu dem digitalen Produkt, die lässt halt leider noch ein bisschen, gerade in Europa, ein bisschen zu wünschen übrig.
Der Punkt ist, ich weiß es ja selber bei uns von Kickbase, wenn du ein Produkt gebaut hast und du einfach siehst, da kommt gerade eine App Store-Rezension rein und da kommt ein Ticket rein, dann hast du eine viel direktere Connection zu dem Produkt und zu den Usern, als wie wenn du da bei Unternehmen XY sitzt, wo du noch nicht mal weißt, wo eigentlich die Leute ihre Tickets hinschicken, zu irgendeinem IT-Admin-Department im Keller, wie du sagen würdest. Und da gibt es keinen richtigen, dieses Gefühl von, da passiert irgendwas falsch, wir haben was falsch konzipiert, dieser Pain ist nicht direkt spürbar. Und das, glaube ich, treibt dann, wenn der nicht spürbar ist, dann treibt er dich nicht an, das besser zu machen.
Klar. Und aber du musst halt ja auch also wenn du jetzt sagst, du bist ein Produktmanager für ein digitales Produkt in einer größeren Organisation, dann gibt es ja zwei Möglichkeiten. Entweder du sitzt sozusagen in der Organisation und holst dir dann Unterstützung, oder aber der Produktmanager sitzt halt auch vielleicht bei einer Agentur, gell? Das geht ja auch. Aber du brauchst halt jemanden, der mit Haut und Haaren sozusagen daran glaubt, wirklich und nicht nur glaubt, sozusagen versucht, das beste Produkt daraus umzusetzen.
Und da kommen wir aber zum nächsten Problem, was ich auch immer mehr wahrnehme, ist, dass du natürlich Leute aus dem Unternehmen hast, die werden Product Owner genannt, sind aber eigentlich nur Ansprechpartner des Unternehmens für ein Produkt, an dem gearbeitet wird, ja. Aber nicht wirklich Product Owner, die Entscheidungen treffen, weil Entscheidungen dürfen sie nicht mehr treffen, weil gefühlt jeder, alle 10 Euro müssen in einem Gremium beschlossen werden und jegliche Produktentscheidung. Also das ist wirklich so. Und überall schneiden wir uns natürlich permanent ein. So. Und wie soll dann am Ende des Tages noch, wie du sagst, dann jemand wirklich da mit Feuer und Flamme dahinter stehen und Vollgas geben können?
Ja, wie gesagt, ich würde immer den, jetzt wiederhole ich mich, aber ich würde den Trojaner immer benutzen im Sinne von, wo will ich eigentlich hin? Also was zeigen quasi für die Teilnehmer, die einfach weiter weg sind? Und meistens kriegt man sie damit auch ganz gut. Ich meine, wenn du natürlich richtig alte sozusagen IT-Strukturen ja auch hast bei großen Unternehmen, dann hast du dann ja auch irgendwelche Request-Engineers und was weiß ich, wie viele Namen ich jetzt schon da auch gehört habe, so in solchen Strukturen, die dann irgendwelchen anderen armen Teams sowas über den Zaun werfen und sagen, so jetzt darauf bitte das dann tun. Also das ist ja auch nochmal, das darf man auch nicht vergessen, gell? Also wie da quasi Produkte entwickelt werden teilweise. Gerade bei internen Projekten oder Plattformen. Und ich glaube, da kann man einfach, das ist ein Riesen, also man muss es jetzt ja positiv, ich bin ja immer so ein positiver Mensch, ist ein Riesenpotenzial. Also es ist halt riesig. Es ist halt, kannst du richtig was bewegen für alle Beteiligten.
Hast du da so ein spezielles Framework oder irgendwas, wo du sagst, hey, das, wenn man es eigentlich nach der und der Art angeht, ist das vielversprechend, erfolgsversprechend?
Also es gibt kein, also das Framework ist, den richtigen Menschen zu finden. Wir reden ja gerade über den Menschen, der dafür brennt, gell, in dem Thema. Und das ist übrigens auch egal. Es ist egal, ob es dann der Founder ist oder sozusagen der Familienunternehmer ist. Also gibt es ja auch ganz oft, sozusagen, dass ein Familienunternehmer sagt, ich bin jetzt hier irgendwie nicht Stock Market listed, es ist mein Unternehmen nach wie vor, auch wenn wir irgendwie 10.000 Mitarbeiter sind. Und ich will, dass wir das jetzt sozusagen so machen, weil das macht total Sinn und einfach auch sagt, that's the way we want to go. So, also ob es der ist oder derjenige, der quasi in der Organisation drin steckt, was halt irgendwie dann auch immer noch immer lustig ist, dass es ja relativ häufig dann immer noch unter Marketing auch hängt, gell? Also sozusagen in der Funktion. So, das vermag ich jetzt nicht zu beurteilen, ob es gut oder schlecht ist, aber es ist auf jeden Fall nicht immer hilfreich, das weiß ich. Sozusagen, weil es damit ja quasi in so eine, wird oftmals, wenn es so ein maschinenbaugetriebenes Unternehmen ist, jetzt nochmal bei dem Beispiel zu bleiben, ist es vielleicht dann in der Ecke, wo es gar nicht so hingehört, weil es vielleicht auch einen totalen Sales-Impact haben kann, ja, vielleicht ist es sogar ein digitaler Sales-Prozess, den du abbilden könntest darüber, und dann ist es vielleicht sozusagen nicht nur Marketing, damit fängt es ja auch an.
Jetzt ist ja gerade auch der Start und diese Anfangsphase von der Produktentwicklung ja irgendwie grundsteinlegend, essentiell, und man kann da viel Gutes machen und die richtige Richtung treiben, aber da kann sicherlich auch viel Humbug passieren und man kann sich was verbauen. Hast du sicherlich ein paar Erfahrungen gemacht, auf was es da ankommt in diesen frühen Phasen, ja, und wie viel kann man da ins Risiko gehen oder nicht, etc.?
Es gibt einen Glaubenssatz, und ihr könnt mich gerne sozusagen eines Besseren belehren und auch eine andere Position einnehmen. Ich glaube, dass es irgendwann mal, also wenn du so ein Core-Produkt entwickelt hast, gell, egal was, ob B2B, B2C, gibt's, das befriedigt einen Core-Nutzen für den User, für den Nutzer. Und irgendwann fangen Teams an, etwas zu bauen, was irgendwie dann noch die letzten 20% sind. Also in der Regel dann eigentlich Features. Noch ein Feature und noch ein Feature, und dann hat man vielleicht was gelesen in der Rezession oder so, und dann brauchst du noch ein Feature. Aber das macht nicht mehr den Kohl fett, ob du jetzt die letzten 20% dann noch optimierst. Ich meine, wie oft kennt ihr quasi Teams, oder auch ich kenne Teams, wo du sagst, jetzt habe ich hier ein Product Development Team von, weiß ich nicht, 100 Leuten, und dann sagst du irgendwann mal, ja, jetzt könnten wir eigentlich mal 50 Leute rausnehmen. So, hört sich jetzt echt hart an, ja, aber wieso nicht? Geht das nicht? So, dann sagen alle, nein, geht nicht, ich habe so viel Legacy, muss ich ja abbauen und so, da kommt die ganze Diskussion irgendwie auf dem Weg. Aber dieses, irgendwann sozusagen, wenn der, also ich glaube immer daran, dass die, also warum gehe ich zu Spotify? Weil ich halt Musik hören will und irgendwie egal wo ich bin und so, da bin ich irgendwie mit happy. Das ist die Core-Funktion. Da sind auch so viele Funktionen drin, die ich bestimmt nicht kenne in Spotify. So, da könnte ich jetzt ja gut die Frage stellen, wie viel von den 100% der Nutzern auf Spotify nutzen wirklich jetzt diese ganzen Features, die noch immer da permanent jetzt irgendwie neu gebaut werden. So, also dieses, irgendwann ist dann halt Ende und dann kommt der Nils immer sehr gerne daher und sagt, hört doch jetzt bitte auf, nicht noch ein Feature zu launchen, sondern jetzt machen wir ein halbes Jahr nichts anderes als UI, UX und UX Writing. Und dann gucken mich immer alle mit ganz großen Augen an. Und dann sagen ganz viele, ja, aber dann machen wir, dann shippen wir ja gar nicht so richtig was. Wisst ihr, was ich meine? So? Also, shippen ist nur dann gut, wenn ich ein Feature ship oder so. Oder eine neue API geprogrammiert habe oder. So, nein, das ist falsch. Aber da habe ich Riesendiskussionen jedes Mal. Also auch Widerstände, gell? Hat das deine Frage beantwortet eigentlich? Weiß ich jetzt gar nicht so genau.
Auf jeden Fall können wir das nur unterschreiben. Ich würde nochmal gerne jetzt weiter in die Zukunft schauen, zum Ende kommend. Über AI haben wir schon ein bisschen gesprochen, aber du bist ja auch in unterschiedlichen, du hast unterschiedliche Blickwinkel auf unterschiedliche Themen in unterschiedlichen Unternehmen. Wie verändert denn AI die Art, wie wir digitale Produkte entwerfen, weiterentwickeln in Unternehmen?
Ich glaube, also nicht nur ich glaube, man kann das schon sehr deutlich sehen, dass es viele, viele Bereiche impactet, logischerweise. Auch den, also den Dev-Bereich definitiv, wenn ich mir da anschaue, wie viele Devs jetzt auch heute ja schon arbeiten und sagen, komm, den Code nochmal checken lassen, gegenchecken lassen, wie auch immer, oder bauen lassen und dann checken. Das verändert ja schon heute vieles. Das ist Nummer eins. Nummer zwei, alles, was sozusagen im Content-Bereich passiert, ist halt riesig, die ganzen Veränderungen, die da gerade stattfinden. Da gibt es genügend Agents, die du da anwenden kannst, ob jetzt Bewegtbild, Fotografie, also reine Content-Text, also wissen wir auch alles. Und insofern gibt es dort, also ich habe immer das Gefühl, dass viele Menschen gerade overwhelmed sind, von der Veränderung, also vom Angebot, gell? Also auch was ich dann wiederum anwenden kann. Also wenn ich teilweise jetzt mit Menschen darüber diskutiere oder spreche, die aus meinem privaten Umfeld sind und die vielleicht ganz andere Jobs machen, dann gucken die mich an inzwischen wie als wenn ich ein Alien bin, weil die so weit weg sind von den Themen. Ja, also ChatGPT ist dann noch gut, aber ansonsten alles andere ist dann out of scope. Und insofern, was ich spannend finde, ich war in St. Gallen auf dem Start Summit und da hat Eric Schmidt, der ehemalige CEO, also mein Chef auch damals, hat die Keynote gehalten. Und der hat ein Buch geschrieben und er ist ja ein unfassbar smarter Mensch, wie ich finde. Und man hat auch immer das Gefühl, egal welche Frage der kriegt, der hat immer die richtige Antwort. Irgendwie ist es immer ganz krass. Und der sagte halt, das, was wir alle noch nicht verstanden haben, ist, dass es halt exponentiell schnell dann irgendwann geht. Also im Moment fühlt sich das ja, dann probiere ich das aus, so wie ich das vorhin beschrieben habe, dann guckst du mal, was da so für Texte rauskommen, aber irgendwann geht das so zack, nach oben. So, und die Frage ist sozusagen, wo befinden wir uns jetzt in diesen Kurven, gell? Auch in den Agents und in den ganzen Modellen, die momentan da sind, wo befinden wir uns da? Und im Moment befinden wir uns noch nicht, dass wir ganz da oben sind, sodass die Qualität halt richtig gut ist und dass man quasi auch Dinge dann vertraut, man dann ja auch der AI vertraut. Aber er sagt halt, er vermag sich gar nicht vorzustellen, wenn das die Menschheit irgendwie versteht. Ich hoffe, ihr konntet mir folgen.
Definitiv. Und ich muss immer so ein bisschen in mich reinschmunzeln, wenn die Leute sagen, ja, die ganzen Agents, die können ja noch gar nichts. Aber das ist halt eine Frage von Monaten. Wir hatten vor zwei Wochen wieder unser Kobe-Camp, wo wir alle zusammenkommen und haben ein bisschen rumgedaddelt mit diesen No-Code, nur also Prompt-Based Designs, ja, und so weiter. Ja. Natürlich, die App, die dann mit Prompts dir da rausgeschmissen wird, das ist noch nicht das Gelbe vom Ei. Aber das ist ja alles komplett noch am Anfang. Und das ist nur eine Frage der Zeit, bis du Prompt-Based dir sicherlich eine easy Marketing-Landing-Page rauslassen kannst innerhalb von Minuten. Das geht ja jetzt teilweise schon. Also ja, da sind wir gerade erst am Anfang vom Hockey-Stick. Und das wird auf jeden Fall noch sehr spannend.
Aber der geht schnell, gell? Also der Visa, der ist dann halt irgendwann mal da, sozusagen. Das ist irgendwann mal der Zeitpunkt, wo du sagst, so, da gibt es nichts mehr darüber, kann keiner drüber rummeckern. Und dann funktioniert das Ding dann auch noch ja gleich in 143 Sprachen oder wie viel sind hinter ChatGPT dahinter? So, also auch noch das ja auch nochmal on top, gell? Also es ist ja dann auch noch die Sprachbarrieren quasi weg.
Ja, und was das für die Gesellschaft bedeutet, wenn dann diese ganzen Jobs wegfallen, ich glaube, das Fass machen wir heute nicht auf, aber das wird natürlich dramatisch.
Nee, genau, das sollten wir nicht aufmachen. Aber auf jeden Fall der Anwendung ist es heute schon so, das siehst du auch gerade bei den jungen Teams. Also mein Sohn, der studiert UI, UX und wenn ich sehe, wie die quasi arbeiten, die kriegen halt jeden Agent, der da um die Ecke kommt, kriegen die halt mit, gell? So, also weil es halt ja auch meistens irgendwie dann aus deren Sichtweise ihre Arbeit oder was auch immer dann sehr viel einfacher macht. Das ist total krass. Oder auch wie viele Leute irgendwie über ChatGPT quasi nur noch ihren Search machen, ne? Und sagen, ja.
Ja, ich finde, es ist total wichtig, sich da täglich damit zu beschäftigen, ja. Also es ist, finde ich, schon ein Unterschied zwischen ich lese News und ja, bin so Zaungast, was so passiert, aber das tatsächlich permanent versuchen, bei der Problemstellung zu versuchen, mit AI-Tools das zu lösen, hilft halt dabei zu verstehen, wie die ticken, was möglich ist, und es verinnerlicht, und man verinnerlicht das ja auch dann mehr und mehr. Das heißt, man wird halt so ein AI-Native irgendwie so ein bisschen, ja, weil man sich wirklich krass damit beschäftigt, und dann hat man ja auch immer weniger Hemmungen, dann auch diese ChatGPT jetzt, aber auch andere Tools halt permanent easy zu nutzen. Und wenn du die nutzt und permanent nutzt, dann kommst du ja auch irgendwann so ein bisschen, du wirst niemals vor die Welle kommen, aber du kommst dann irgendwann in diesen Modus, dass du dann verstehst, ah, okay, das ist jetzt neu. Ach, das kann das Ding jetzt. Ach, ja. Früher ging das nicht, jetzt kann das. Ja. Deswegen musst du dich damit beschäftigen tagtäglich. Und klar, das Problem ist ja auch, wenn der Hockeystick da ist, so sehen wir das auch als Agentur, dann hast du keinen, und du hast nichts davor gemacht, schon dir zu überlegen, okay, wie wird AI unseren ganzen Dev-Prozess, unser QA-Design und so weiter, welche Position haben wir dann, wenn der Hockeystick da ist, ja, gegenüber AI produziert alles, und was machen wir dann? Mach die strategische Komponente natürlich da, wo AI vermeintlich noch Schwierigkeiten hat, ja, aber die Gedanken musst du dir jetzt stellen und du musst jetzt das ändern, um dann nicht einfach vor vollendeten Tatsachen dazustehen und schnell reagieren zu müssen, wenn der Hockeystick da ist. Ja,
ja, absolut. Und ich meine, also was ich immer ganz spannend finde, ist sozusagen, wie sich dann das Prompting dann ja bei einem selber auch weiterentwickelt. Gell?
Ja, ja.
Also sozusagen so, wie man dann ja selber dann damit umgeht und vielleicht haben wir, also vielleicht am Anfang auch ein bisschen Manschetten, ja, und weiß nicht so genau, kann ich das jetzt eigentlich fragen? Ja, klar, kannst du es fragen. So, also kannst du alles fragen. Das finde ich immer ganz spannend, weil natürlich die Gen Z geht da auch mal wieder viel, viel weniger verkopft mit um. Also die hauen da im Prinzip alles rein, ja. Also so, wo du sagst so, ja, da, so kommst du dann halt auch weiter.
Und ich finde auch ältere Generationen, so meine Eltern, die, ich finde, mit AI-Tools können die viel besser umgehen, als wie auf Google zu suchen, dann irgendwie zu entscheiden, ist jetzt das wahrscheinlich ein potenziell guter Link, wo ich jetzt drauf tippe, und komme dann in irgendeinen Thread rein, und dann können die so verlieren, haben wir sie schon verloren. Aber mit AI können die relativ schnell so gewisse Dinge einfach selber lösen, und die kommen da, glaube ich, relativ schnell rein. Oder Voice ist ja auch super. Voice funktioniert mega.
Klar.
Da ist echt viel Potenzial.
Nils, vielleicht zum Abschluss noch. Jetzt haben wir viel darüber gesprochen, was da alles kommt, und es kommt der Hockeystick. Das wird ja auch einige Geschäftsmodelle betreffen, was da alles passiert. Wie ist denn dein Blick auf welche digitalen Geschäftsmodelle siehst du bedroht und welche vielleicht auch als besonders zukunftsfähig? Stand heute, was sich wahrscheinlich morgen schon wieder geändert hat.
Also es gibt auf jeden Fall viele Modelle oder Bereiche, wo es um so Standardprozessabwicklung geht. So, das ist ein Riesenbereich, und ich glaube, man unterschätzt das auch total, wie viele Bereiche sozusagen Standardprozesse noch immer Stand heute sozusagen da abbilden. Und deswegen hast du halt viele Prozesstools und sowas. Da wird es, glaube ich, ganz schön, da gibt es halt eine massive Veränderung einfach in dem gesamten Umgehen mit dem ganzen Thema. Und gibt es ja irgendwie so eine, es gab so ein paar Artikel zum Thema, ist B2B SaaS dann tot? Grundsätzlich? Weiß ich nicht. Finde ich auch noch ein bisschen, finde ich ein bisschen überspitzt formuliert, glaube ich. Kann ich mir auch nicht vorstellen. Also es gibt auch bestimmte Dinge, die ich mir, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wo ich auch sage, übersteigt jetzt gerade auch meine gesamte Kapazität, ja, das jetzt überhaupt denken zu können. Und insofern hast du aber dann den Bereich Legal, der ist auch ganz spannend, gell? Also wenn ich sehe, wie gut meine jüngeren Founder sagen, hey, was ein Schmarrn, jetzt lass mich mal kurz gucken, was ich irgendwie so rauskriege und dann hole ich mir einen Vertrag zu irgendwie und dann schicken sie mir den zu und sage ich, jetzt habe ich ja ein paar Verträge schon gesehen in meinem Leben, boah, so schlecht ist der auch tatsächlich nicht, ja, dann weiß ich nicht. Oder der Bereich Finanzen, ja, ist genauso. Also es ist ja sehr, sehr, also irgendwelche Reports zu schrubben jede Woche, damit dann irgendwelche Teams sich darauf, ich glaube, da wird es halt auch, das wird halt viel, viel schneller gehen, das wird halt viel, viel smarter, effizienter gehen. Aber ich glaube, im Endeffekt wird es wahrscheinlich sehr, sehr viele Bereiche geben. Das Handwerk zum Beispiel kann ich mir noch schwer vorstellen. Also so, da ist mit Robotics sicherlich irgendwie dann nochmal eine andere Fragestellung, aber da passiert das nicht so schnell oder auch alles sozusagen, was im Pflegebereich passiert. Da geht es halt von Mensch zu Mensch. Ich glaube da, also wie gesagt, da kann auch Robotics mit dazukommen, aber das wird anders passieren. Also da sehe ich, glaube ich, nicht, also die sehe ich andere Veränderungen. Ja.
Ja, und wir müssen uns, glaube ich, einfach daran gewöhnen, dass die schnelle Veränderung der Normalzustand ist und wir uns einfach nicht mehr ausruhen können, sondern müssen permanent an allem immer dranbleiben.
Genau. Und ich hoffe nur, dass alle, also weil wie gesagt, nachdem ich jetzt die Keynote von Eric da gehört habe, mit dem Hockeystick, da hat er wahrscheinlich recht. Also das ist dann irgendwann mal da, okay? Und dann ist halt auch unter Umständen wirklich ein Teil in dieser Wertschöpfung in so einer AI abgebildet, was total fein ist. Und dann entscheiden die Entscheider, dann brauchen wir vielleicht 3.000, 4.000 Mitarbeiter nicht mehr. Das passiert, glaube ich, radikal schnell. Und ich glaube, das haben noch nicht alle ganz verstanden.
Ja. Weil, wenn du dich bei Shopify bewirbst, wurde geleakt vom CEO ein Memo. Jeder einzelne Bewerber, jede einzelne Bewerberin muss im Bewerbungsprozess darstellen, warum er oder sie Shopify helfen kann und nicht durch KI ersetzt werden kann. Also was ist der Faktor, der den oder die Bewerberin gegenüber KI quasi, welchen Vorteil das noch hat, die Person einzustellen? Und ja, so wird das in Zukunft, glaube ich, aussehen. Deswegen, mit all deiner Erfahrung und all deiner Weitsicht, die du hast, was kannst du unseren Digitalos da draußen mitgeben? Was brauchen sie an Rüstzeug, um da dabei zu bleiben?
Das ist, glaube ich, wie immer, wie schon immer, Daniel hat es gesagt, bleibt am Ball, macht euch schlau, wenn ihr eben was kriegt. Ich kriege ja auch von jeder Seite was zugefeuert. Ich gehe immer sofort dann auf die Apps oder auf die Seiten drauf, schaue es mir an. Nur so, glaube ich, kommst du da durch, weil es gibt ja auch nicht den großen AI-Guide jetzt, wo du sagst so, oder UI-UX-Guide, wo du sagst, den ziehe ich mal einmal in der Woche rein, da weiß ich alles. Nee, ist ja leider nicht so. So, also einfach dranbleiben, sich da schlau machen und neugierig sein, wie immer. Genau.
So soll es sein. Vielen Dank, Nils, für deine Zeit, für deine Einblicke. An alle unsere Zuhörenden, ihr helft uns, wenn ihr uns folgt, wenn ihr uns bewertet, wenn ihr uns weiterempfehlt, wenn euch das gefällt, was wir hier machen mit den ganzen Digitalexperten und Expertinnen, die wir bei uns haben. Wir freuen uns drüber. Wir arbeiten weiter mit euch, gemeinsam mit allen da draußen dran, die Qualität digitaler Produkte und Services da draußen immer besser zu machen und mit AI zusammen die Welt besser zu machen. Nicht gegen AI und auch nicht ohne AI. Danke euch und bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank. Ciao.